Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hey, hallo, guten Tag.
Ponsi und Rebecca aus der SWR 3 Morning Show hier.
Ab heute ist ja auf einmal Sommer mit bis zu 26 Grad und morgen sind sogar 30 Grad drin. Was ist da los?
So, ihr habt es schon gehört. SWR 3 Wetterfrau Lea Spindler ist da. Wo wird's denn am wärmsten heute?
Also eigentlich in den üblichen Regionen.
Freitag,
so, ich lerne jetzt nochmal ganz kurz Deutsch. Da kriegen wir heute schon an die 26 Grad und morgen dann eben auch an die 30. Also gerade so am südlichen Oberrhein, am Kaiserstuhl, in der Ortenau, im Breisgau. Das werden so die wärmsten Regionen. Aber morgen zum Beispiel auch in der Eifel sind da 23 Grad drin, im Schwarzwald 24. Also morgen ist auf jeden Fall ein Tag für kurze Hose und Sommerkleidchen. Und das am 5. April, das ist total rekordverdächtig. Der Highscore liegt nämlich aktuell bei 27,7 Grad im April gemessen. Und das war 1961 in Rheinfelden.
Okay, krass.
Und wofür ist das natürlich das Signal? Na klar, fürs Anbaden. Vielleicht ja zusammen mit Comedian Wiegald Boning.
Der geht ja seit 644 Tagen jeden Tag baden. In Seen, Flüssen oder im Meer sogar. Völlig egal, ob die Sonne scheint oder es schneit. Und Wiegald hat uns heute Morgen schon live in der Show erzählt, dass er sich über Gesellschaft freut, wenn jetzt dann eben halt auch mal die Warmbader dazukommen.
Die sollen alle herkommen, ist doch klar. Also ich wohne ja am Ammersee und da gibt es durchaus ein, zwei Dutzend ältere Damen, die auch den ganzen Winter durchschwimmen. Und jetzt kommen auch jüngere Semester dazu, kann ich mir vorstellen. Allerdings zieht die Wassertemperatur nicht direkt nach, sondern das ist zeitverzögert. Also heute waren es noch 8 Grad. Also das, ich weiß nicht, wie schnell sich das über die Zehen bewegen wird. Mal sehen.
Wiegald, ja. Du bist der führende Badefluencer Deutschlands. Knapp 170.000 gucken dir bei Insta zu, wenn du da schwimmen gehst. Du hast mal gesagt, dir geht es beim täglichen Baden ums Einnorden. Ist das denn immer noch so?
Ach, das wechselt ständig die Motivation. Also jetzt, wenn es warm wird, dann hoffe ich natürlich auch einfach auf ein Stück Vorgriff auf Sommerfrische. Und da mit Einnorden, nein, Einsüden, so würde ich das mal nennen.
Was ist denn dein bestes Badeerlebnis bisher gewesen? Du machst das jetzt ja doch schon drei, vier Jahre.
Ja, also ich hatte viele tolle, ich sage einfach mal weiterhin, in der Themse am Tag der Königskrönung von Charles III. Morgens um 7 und dort bestand die Herausforderung darin, an den Polizisten vorbeizukommen, die schwer bewaffnet jeweils zu zweit alle 50 Meter das Themseufer säumten, damit dann niemand reingeht. Aber ich habe es trotzdem geschafft.
Du hast überlebt.
Gebunken? Hast
wow.
du gebunken auch mal so kurz?
Nein. Es war Ebbe und ich war im Schatten einer Mauer und habe winken tunlichst vermieden, weil ich wusste gar nicht, wie die reagieren. Jetzt wirklich immer in der Nähe wird.
Also ob die Themse so sauber ist und das der Gesundheit gut tut, wir wissen ja auch nicht so. Aber gut, schön, dass es dich noch gibt. Hast du eigentlich so eine Bucketlist beim Baden? Also willst du unbedingt mal eine Badeliste quasi? Willst du mal in Baden-Baden-Baden gehen zum Beispiel?
In Baden-Baden-Baden war ich am 300. Badetag. Und da komme ich auch gerne wieder hin. Die O's ist ja schon sprachlich immer O's, A's und O's vorprogrammiert. Aber die großen Flüsse und Seen in Deutschland, die möchte ich schon gerne zusammentragen in den nächsten Jahren. Ansonsten gibt es immer Spezialitäten. Heute zum Beispiel gibt es in der Nähe von Füssen einen Weiher, der aufgrund spezieller Bakterien lila ist. Lila eingefärbt. Da fahre ich heute hin.
Ja. Viel Spaß.
Kiffen in der Kneipe. Wir wissen, was euch zu dieser Uhrzeit interessiert. Kiffen in der Kneipe. Theoretisch geht das heute Abend ja. Das erste Wochenende seit der Cannabis-Legalisierung.
Die Wirte beim Stuttgarter Frühlingsfest haben schon gesagt, hier wird nicht gekifft. Bernd hat uns dazu aber noch diese Frage geschickt.
Mich würde interessieren, wie das in der Gastronomie gehandhabt wird. Wie das gesetzlich geregelt ist natürlich erstmal und ob man das womöglich den Gastronomen selbst überlässt. Weil ich meine, im Biergarten hat es ja auch Kinder.
Saskia Wöhler aus dem SWR3-Team hat für euch bei Restaurants, Kneipen und Biergärten nachgefragt, wie die damit umgehen. Jetzt an Deutschlands erstem legalen Kifferwochenende. Wie ist denn die Tendenz?
Die meisten wollen nicht, dass bei ihnen gekifft wird. Und zwar auch dann nicht, wenn die Kneipe eigentlich einen Raucherraum oder eine Terrasse hat, auf der Zigarette rauchen erlaubt ist. Ich habe zum Beispiel mit Gastwirten in Stuttgart, Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Rottenburg und Tübingen gesprochen. Und die Mehrheit befürchtet einfach, dass sich die Gäste vom Cannabisgeruch gestört fühlen würden. Das sei eben auch nochmal was anderes als normaler Rauch, auch was das Passiv-Mitrauchen angeht, sagt zum Beispiel Heiko Arendt von der Kneipe SK2 in Koblenz.
Das ist auch auch fürs Personal nicht zumutbar, 4 bis 5 Mal in der Woche hinter der Theke zu stehen und die Luft ist quasi THC geschwängert.
Und damit es auch keine Diskussionen mit den Gästen gibt, wollen einige Gastwirte in Mannheim, Trier oder Kaiserslautern jetzt auch Schilder aufstellen mit einer durchgestrichenen Hanfpflanze drauf. Ich habe aber auch mit Gastwirten gesprochen, die das Kiffen erlauben wollen. Zum Beispiel das Litfaß in Ludwigsburg oder der Biergarten am Deutschen Eck in Koblenz. Und auch der Betreiber vom Zirkus Maximus in Koblenz sagt, bei ihnen darf draußen gekifft werden, aber, Zitat, die Tüten dürfen nicht zu dick sein.
Mhm. Okay. Im Biergarten oder auf dem Campingplatz sitzen oft ja auch Kinder mit am Tisch. Da gibt es eine klare Regel. In der Nähe von Minderjährigen ist Kiffen verboten. Saskia, wie wollen die Gastwirte das kontrollieren?
Das ist so ein bisschen der Knackpunkt für viele, denn rein rechtlich trägt eigentlich nicht der Gastwirt die Verantwortung dafür, dass Kinder geschützt bleiben, sondern derjenige, der kifft. Ich selber müsste also darauf achten, dass kein Kind neben mir sitzt, wenn ich im Biergarten kiffen will. Wenn ich es trotzdem mache, mache ich mich strafbar. Aber natürlich haben viele Wirte Angst, dass die Beschwerden dann am Ende doch bei ihnen landen oder sie dann am Ende Ärger mit dem Ordnungsamt bekommen. Deshalb wollen die Wirte, die das Kiffen im Biergarten erlauben, im Notfall auch eingreifen, wie zum Beispiel Timo Kalt, der Betreiber vom Blauen Fuchs in Freiburg.
Wenn jemand mittags da sitzen wird, wenn irgendwelche Familie auch Mittag essen, wird man schon auch sagen, hey, geh doch einfach bitte um die Ecke.
Die meisten sagen aber, das ist uns viel zu heikel und vor allem viel zu aufwendig. Dafür haben wir gar nicht genug Personal. Deshalb bleibt das Kiffen in den meisten Biergärten wahrscheinlich verboten.
Dankeschön, Saskia. Hier ist die SWR 3 Morning Show, 6.42 Uhr. So, Filmfestival in Cannes kannten wir schon, aber Cannes kann auch Serien. Heute startet das Serienfestival in Cannes. Und das reicht doch schon für den ersten Smalltalk des Tages, oder?
SWR 3.
Och. Aha.
Türen schließen.
Wusstest du eigentlich, dass Game of Thrones die bisher meistgesehene Serie überhaupt ist?
Och.
Geschätzt 44 Millionen Menschen haben sich die Serie im Schnitt angesehen.
Aha.
Auf Platz 2 und 3 sind Breaking Bad und Friends.
Mhm.
Also dann.
Türen öffnen.
Och, aha.
Mhm. Können wir vielleicht noch mal was Heldenhaftes haben? Mhm. Ja, das ist für alle Pannenhelfer, die aushelfen, wenn es uns nicht gut geht, wenn andere eine Panne haben. So, das ist nur für euch gewesen.
Ja, Pannen wird es wahrscheinlich sehr viele geben am Wochenende. Menschen aus 8 Bundesländern kommen aus den Osterferien zurück. Viktor, so, du bist Pannenhelfer im Rems-Murr-Kreis. Wie reagieren denn die Menschen, wenn du dann kommst?
In meisten Fällen sind die Menschen dankbar. Es gibt natürlich auch die Kehrseite, dass wir die Hilfsbedürftigen sogar stehen lassen müssen.
Warum?
Weil sie so außer sich sind. Jeder Mensch hat ja sein eigenes Päckchen zu tragen. Und
dann sind die so aggro, dass du die dann nicht mitnehmen kannst, weil man sie einfach...
Ganz genau, weil die so aggro sind.
Wow.
Boah.
Krass, okay, aber...
Aber beruhigst du dir auch manchmal? Versuchst du dann so nett zu sein?
Ja, natürlich. Nach einem kurzen guten Tag, grüße sie, hallo, hört man schon die Laune des Menschen heraus und dann versucht man auch dementsprechend zu agieren. Entweder muntert man sie auf, manchmal sind die schon gut drauf und man reitet einfach auf die Welle. Das ist immer unterschiedlich.
Aber es ist ja auch cool, ich meine, du hast ja auch schon so eine Heldenrolle, ne? Du kommst dann an mit deinem Auto und dann naht die Rettung. Wird das auch mal flirty?
Nö, die sagen meistens, ja, ich werde jetzt abgeschleppt. Da muss ich die Menschen oft korrigieren. Nee, nicht sie, das Auto wird abgeschleppt.
Na klar.
Sehr gut.
Hast du eine schöne Geschichte mal erlebt? Hat sich mal jemand ganz lieb bedankt oder so?
Eins hat mich tatsächlich eine Dame gefragt, ob wir eine psychologische Ausbildung in unserer Tätigkeit absolvieren, da ich so beruhigend auf sie eingewirkt habe.
Oh, schön.
Du wirkst auch so ruhig. Das passt. Du bist der Richtige für den Job.
Dankeschön.
So, noch schnell einen Hygieneartikel für Damen auf die Schläfe tätowieren lassen. Ja, ja. Schnell aber damit, weil pünktlich zum Sommerurlaub muss das ja alles wieder abheilen. Jetzt ist die Zeit.
Wir holen uns Inspiration für ein Motiv. Was ist denn der Tattoo-Trend in diesem Sommer, haben wir uns gefragt. Kevin Frisch aus dem SWR3-Team hat sich umgehört bei Tattoo-Artists in SWR3-Land. Was trendet?
ganz viel Kleines tatsächlich. Das haben uns mehrere Artists bestätigt, vor allem bei Kunden so im Alter unter 20 oder 25. Sagt Carrie zum Beispiel, er hat ein Studio in Stuttgart.
Also ich habe mal eine Idee und will die mal schnell umsetzen und will mal kurz mal sowas Kleines.
Ist auch ganz unabhängig vom Motiv. Hauptsache es geht fix und auch Influencer spielen da mal wieder ihre influenzende Rolle.
Dass du siehst, so Influencer haben dann bewusst gesetzte kleine Tattoos, die dann so kleine Aussagen haben und das ist so ein bisschen so der Trend in der aktuellen Zeit.
Einen großen Unterschied macht's auch, ob wir von Stadt oder Land sprechen. Bibi Friese, Tätowiererin in Albruck im Landkreis Waldshut, stellt fest, dass in Städten mehr so kleine Trendszenen entstehen und man vielleicht auch ein bisschen mutiger ist.
Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema gerade, dass diese verrückten Stile einfach so, dass man irgendwie so einen Bruch wagen will oder auch so bewusst provozieren möchte.
Nur mal ein Beispiel, der Ignorance-Style. Das sind oft auch so kleine Tattoos und optisch, sagen wir so kindlich krakelig, sehr unperfekt und oft mit einem Statement verbunden, sagt Bibi, je nachdem, in welcher Szene man sich eben so bewegt.
Ich sehe oft so feministische Motive, irgendwelche Tampons oder Höschen oder so.
Dieses immer Individuellere, das zieht sich definitiv so als Trend quasi durch, sagt Kevin, er hat ein Studio in Daun in der Vulkaneifel.
Klar, du hast die Mitläufer, die auch diesen kleinen Kram alle tätowiert haben wollen, der schon tausendmal tätowiert wurde, aber du hast halt auch einen Haufen Leute, die wirklich individuelle Kunst haben wollen.
Ja gut, und ein Tattoo-Studio aus Frankfurt meinte noch zu uns, so Tribals wie in den frühen 2000ern seien da gerade wieder sehr viel gefragt und auch das Arschgeweih. Ja gut, auch das ist ja irgendwie individuell.
Tampon oder Höschen. Weißt du, ich stell's mir gut vor, du gehst zur Notarin oder zur Anwältin und dann, ja klar, warum denn nicht? Bin ich Fan. Einfach mal Tampon auf der Schläfe.
Oder halt wieder das Arschgeweih.
Es ist Zeit für den Zufallsgenerator.
Die letzte Chance der Woche. Es wird wieder spannend. Welche Postleitzahl ist heute dran?
Also ihr wisst ja, ne, wenn das jetzt gleich eure Postleitzahl ist, dann sofort anrufen 07221 2011 und dann gibt's vielleicht für euch heute den Titel und den SWR 3 Elch. Also los geht's.
6 7 0 9 8.
Trompeten. Unser SWR3 Frühaufsteher am Freitag, den 5. April 2024, ist Sandra, die Erste aus Bad Dürkheim. Hallo Sandra.
Hallo Sandra.
Hallo zusammen.
Hallo Sandra. Na, was ist bei dir heute Morgen anders? Was machst du?
Ja, ich bin gerade ein bisschen auf dem Weg in den Reha-Sport und dann zum Arzt und dann fange ich fröhlich an zu arbeiten.
Fröhlich sogar.
Aber warum Reha? Was hast du gemacht?
Kleine Operation oder ein bisschen größere Operation am Knie, aber längere Geschichte.
Oh, aber du kannst lachen. Das
genau,
ist
definitiv.
Kannst du auch gut reden? Kannst du auch gute Ansprachen an dein Volk gleich darbieten?
Eine kurze, ja.
Okay, sehr gut, weil das ist ja deine Aufgabe. Du bist Frühaufsteherin, kriegst natürlich ein SWR3-Elch und hast jetzt natürlich die Ehre, die letzten Worte an dein Volk, an SWR3-Land zu richten. Okay, bist du bereit?
Okay, ja.
Okay, Sandra, los geht's.
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Freitag und einen super Start ins Wochenende bei hoffentlich bombastischem Wetter.
SWR3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist eine Ziege.
Und was hat sie dann?
Sie kraxelt immer auf den höchsten Punkt.
Zum Beispiel auf dem Berg mit Fleischknipp.
Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Haben Sie einen da?
Leider nicht. Wenn es irgendwo einer gibt, dann trage ich den oft sehr schnell ab.
Fragen Sie doch mal die Ziege, was sie dazu sagt.
Ja, du Hanschaf. Mama laut. Mama leise.
Und was sagt sie?
Sie sagt, nee.
Wie äußert sich denn das mit dem Klettertrieb ihrer Ziege?
Wenn wir zu Hause sind, dann geht sie zum Beispiel raus und klettert bei uns aufs Hausdach bis zum Schornstein.
Klarer Fall, kaminfähiger Zieg. Und hinterher knallt sie ihnen dann für 5 Minuten Arbeit eine Riesenrechnung hier, oder?
Nein.
Schade eigentlich.
Aber nein, das ist eine Dachziege.
Eine Dachziege?
Ah ja, klar, eine Dachzieg. Die fühlt sich nur auf dem Dach wohl. Deshalb geht sie gern aufs Haus.
Wenn etwas aufs Haus geht, dann ist das doch eigentlich eine Umschreibung dafür, dass etwas nichts extra kostet, oder?
Genau, und da ist bei uns der Unterschied.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Wir hoffen, ihr schenkt euch gerade vielleicht schon den Möhrensaft ein auf Vorbereitung auf das Frühsommerwetter. Morgen bis zu 26 Grad. Möhrensaft, ist das was für dich?
Nee, muss ich nicht haben. Nee, lieber so eine Möhre so knabbern, so. Aber Saft. Ach, nee.
Gemüsesaft ist immer so eine Sache, aber Möhrensaft zu trinken ist quasi wie sich selbst von innen mit Sonnenmilch einzucremen. Das hat mir Deutschlands bekannteste Hautärztin Dr. Jael Adler gesagt. In meinem neuen Podcast übrigens, Conzi Calling, das hat sie erzählt.
Möhrensaft trinken jeden Tag ein Glas, ein Tröpfchen Öl, damit das gut aufgenommen wird in den Körper. Dieses Beta-Carotin oder Provitamin A färbt die Haut von innen diskret orange und verlängert den Eigenschutz wie eine Sonnencreme von innen der Haut immerhin ums 2- bis 3-fache, sodass man, wenn man sehr empfindlich ist, vielleicht einfach mal 10 Minuten oder 20 Minuten länger in der Sonne bleiben kann als sonst, was bei den Hellhäutigen wirklich nur schlappe 10 Minuten ist.
Diskret orange finde ich wunderschön formuliert. Das klingt fast wie ein Duft, wie ein Parfum.
Ja. Wenn sie mal was, ja, soll ja nicht abschrecken. Sonst denken die Leute, dass man so als Möhrenbaby durch die Welt läuft. Ist aber gar nicht so.
Aber genug von Donald Trump.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, es gibt nämlich tatsächlich Untersuchungen, die sagen, dass Menschen, die ein Möhrengesicht haben, sexuell anziehender, also attraktiver wirken als die, die mit so künstlich sonnengebräunten Gesichtern rumlaufen. Es hat also einen Erotikfaktor obendrein.
Na, Rebecca, Möhrengesichter, hast du Bock?
Ich weiß nicht. Also, nee.
Ich finde es interessant, aber dass man da drauf steht als Mensch. Absurd, oder? Was in uns alles steckt.
Ja, leicht orange, ne? So einen leicht orangenen Schimmer.
Diskret, ja, okay. Ist ein schönes Wort. Das Lustige ist ja, ich wollte ja eigentlich von ihr wissen, warum rothaarige Menschen so viele Sommersprossen haben. Die Frage hat uns SWR3-Hörer Michael geschickt. Oder Michelle was. Die Antwort, die gibt es natürlich dann auch im Podcast Conzi Calling auf swr3.de in der Audiothek, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört. Es sind nämlich auch wirklich schöne Gespräche. Und das Beste an diesem Podcast ist, ich sag's dir, wie es ist, ich habe wieder mehr Glauben an die Menschheit. Ist
ja
tatsächlich so, wenn du zufällig irgendwo anrufst, ohne Vorwarnung, und dann einfach sagst, hey, ich nehme das Ganze hier für meinen Podcast auf, ist das okay? Und die Leute sind so nett und lustig, dann merkst du einfach...
Ja, man muss einfach erklären, was man da macht, oder?
Ja, du merkst halt einfach, dass es auch einfach genug Leute gibt, die sonst vielleicht gar nicht so auffallen und nicht so rumschreien. Aber es gibt einfach so viele coole Leute, ja, auf der Welt, die
ist
einfach,
echt so,
einfach, ja, sich eher zurückhalten. Schön.
Und wir wollen weiter eure Fragen beantworten. Seit dieser Woche dürfen Erwachsene kiffen. Alle Regeln dazu findet ihr zum Nachlesen auch bei uns auf swr3.de.
So, nur gibt es da ein paar Fragen, die natürlich nirgends stehen, wie zum Beispiel, wie spreche ich das mit meinen Kids an oder durch, besser gesagt, diese neue Droge. Wie soll man als Eltern mit diesem Thema umgehen, besser gesagt, neue legale Droge? Schickt uns jetzt eure Fragen 07221 2011 per Sprachnachricht oder ruft an. Es gibt ja 1000 Fragen, die die Leute haben. Wir wollen die Antworten uns holen von Maren Pletar. Sie leitet die Suchtberatungsstelle Release U21 in Stuttgart und ist jetzt live hier in der Show. Hallo, Frau Pletar.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Hallo.
Sie haben gerade ganz schön viel Arbeit, oder? Können,
ja,
wir uns vorstellen.
Viele Menschen haben viele Fragen natürlich zu diesem Thema, klar.
Was ist denn die häufigste Frage, mit der die Leute zu Ihnen kommen?
Ja, tatsächlich kriegen wir viele Anfragen, auch so von Jugendhilfe, offene Jugendarbeit, Jugendamt, Schulen, Eltern. Und es geht erstmal darum, was bedeutet das denn jetzt für uns? Ne? Also die Regelung vom Cannabisgesetz, wie sollen wir denn das umsetzen? Oder wie können wir uns da eine eigene Haltung aneignen? Das sind eigentlich so die Hauptfragen.
Mhm. Jetzt hat uns der Felix schon eine Nachricht geschickt, 07221 2011. Da könnt ihr eure Fragen hinschicken. Felix schreibt, warum wird davon ausgegangen, dass Cannabis nicht an Kinder gelangt? Der Jugendschutz funktioniert ja schon bei Alkohol und Tabak nicht.
Ja, da hat er grundsätzlich recht. Also es gibt immer Möglichkeiten, Jugendschutz zu umgehen. Die Argumentation ist natürlich, dass Cannabis, also gerade jetzt hier auch bei uns in Stuttgart, ganz offensichtlich trotzdem an Kinder und Jugendliche gelangt ist, trotz rechtlicher Restriktionen. Und Neugier verstärkt sich natürlich durch Tabuisierung. Also da verspricht man sich eben, dass zumindest mal mehr darüber gesprochen werden kann und frühzeitig auch über die Gefahren gesprochen werden kann, weil es eben nicht diese Angst gibt vor Bestrafungen durch die rechtliche Sanktionierung.
So, wenn mein Kind jetzt erwachsen ist, wie mache ich denn das denn als Papa? Also, man kennt ja diese Methode, man setzt sich da ja auch hin und trinkt vielleicht das erste Bier auch mit dem Sohn, der Tochter gemeinsam und versucht da irgendwie so langsam an den Umgang ranzuführen. Wie machen wir das denn mit Cannabis?
Mhm. Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig. Zum einen möchte ich natürlich nicht unbedingt mein Kind an inhalativen Konsum heranführen, ne? Also an zum Beispiel eben auch Rauchen. Also wenn Cannabis im Joint mit Tabak konsumiert wird, würde ich ja dann zusammen mit meinem Kind auch rauchen. Die Kombi mit Nikotin ist eben auch nochmal, macht tendenziell mehr abhängig, als Cannabis pur zu konsumieren. Andererseits manche Eltern machen das jetzt auch schon so tatsächlich. Und es ist eine interessante Möglichkeit, weil dann eben auch die grundsätzliche Neugier wegfällt, so dieses, ich darf's nicht, sondern Jugendliche eben wissen, wie die Wirkung sein kann und eventuell da dann auch nicht mehr überrascht werden, wenn sich zufällig die Möglichkeit gibt, das zu probieren. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, wenn ich eben parallel dazu auch weiß, wie ich mit dem Konsum umgehen muss. Na, gibt es vielleicht auch Safer Use bezüglich dem Konsum von Cannabis? Und wann sollte Cannabis auf gar keinen Fall konsumiert werden? Also, dass diese Message eben auch mit rüberkommt, das ist natürlich ganz arg wichtig.
Unsere Hörerin Annette hat eine Frage. Wie hoch ist die Gefahr für über 18-Jährige, psychische Probleme durch den Konsum zu bekommen? Das Gehirn ist in diesem Alter ja noch nicht ausgereift, Frau Plitter.
Ja, richtig. Man spricht ja inzwischen davon, dass das Gehirn sich noch bis 25 vollständig entwickelt und gerade auch in dieser Lebensphase zwischen 18 und Mitte 20, da passiert ja nochmal ganz arg viel, ne? Das ist so dieser Übergang Schule, Beruf, der Einstieg vielleicht ins Studium. Also da sind nochmal ganz arg wichtige so erste Erlebnisse dran, viele Entwicklungsaufgaben, die gemeistert werden müssen. Und es ist daher auch eben für über 18-Jährige wahnsinnig wichtig, so einen moderaten Konsum, wenn es denn sein muss, zu betreiben. Und vor allem, das wird oft ein bisschen hinten angestellt, geht es auch um den THC-Gehalt. Also Cannabis im Vergleich zu Alkohol ist, wenn man alle Fakten zusammennimmt, weniger schädlich. Allerdings, wenn der THC-Gehalt zu hoch ist, kann auch Cannabis die Nervenbahnen schädigen. Ne? Also das kann einfach passieren. Und darüber hinaus steigt dann eben auch die Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung. Ne? Also gerade in dem Alter, was zum Beispiel besonders schwierig ist, wenn Jugendliche eine Tagesstruktur haben, ne? Wenn vielleicht die Schule vorbei ist, noch keine neue Aufgabe dasteht, vielleicht kein FSJ, kein Studium in dem Moment beginnt, keine Ausbildung, dann sind Jugendliche oder junge Erwachsene schon auch gefährdet, dass Cannabis dann eine sehr große Rolle plötzlich einnimmt, um einfach auch den Tag rumzubringen. Ne? Das haben wir einfach auch oft. Und dann geht relativ schnell so ein bisschen der Antrieb verloren, sich dann doch wieder so rein ins System zu begeben. Also da würde ich sagen, da sollten auch Eltern drauf gucken, dass da Cannabis eben nicht in den Alltag reinkommt.
Speaking of Cannabis im Alltag, hier hat auch Birte sich gemeldet. Wie gehe ich denn als Arbeitgeber damit um, wenn ein Angestellter also sich vielleicht auch verändert bei seiner Leistung und seinem Verhalten, und spreche das an? Oder wie macht man das? Wie spricht man es an?
Ja, auch das ist gerade für viele ein Fragezeichen tatsächlich. Man kann so ein bisschen die Ängste nehmen, wenn man sagt, Cannabis wird jetzt eben ein Genussmittel sein, ähnlich wie Alkohol, also so wie brandweinhaltige Getränke, wie Spirituosen. Also dass man das gedanklich mal genauso bewertet wie Hartalk und dann eben überlegt, was machen wir denn, wenn jetzt ein Mitarbeitender irgendwie betrunken oder verkatert bei der Arbeit wäre. Also ungefähr so kann ich damit dann auch umgehen. Da gibt es ja arbeitsrechtliche Schritte tatsächlich auch, die man natürlich kennen sollte. Da gibt es von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen auf der Homepage einen sehr guten Ablauf tatsächlich. Da kann man sich ein bisschen informieren, was kann ich machen, wenn es Verdachtsmomente gibt, was kann ich machen, wenn es eindeutiger wird und wie kann ich da entsprechend eben auch nochmal ins Gespräch gehen, weil es ist ja oft nicht das Ziel, dass diese Person dann gehen muss, sondern eher das Problem dann irgendwie wieder einzudämmen.
Ja.
Also strategisch ranzugehen ist da sinnvoll.
Die Eva aus Deidesheim hat sich auch noch gemeldet und sie sagt, das Vorleben spielt eine wichtige Rolle.
Ich bin Tagesmutter und auch Mutter von erwachsenen Kindern und ich glaube, das beste Vorbild sind wir als Eltern. So wie man lebt und mit Drogen umgeht, mit Tabak, Alkohol, das ist ja nicht nur Cannabis, so werden die Kinder das auch übernehmen. Als Vorbild haben wir halt die größte Funktion, da einzuwirken.
Kann man so bestätigen, Frau Plitter, oder?
Ja, klar. Also da spricht auf jeden Fall auch die Expertin. Das ist eben ein Faktor, den man manchmal als Eltern, gerade von Heranwachsenden, oft den Eindruck hat, dass die gar nicht mehr gucken, was die Eltern eigentlich machen. Stimmt aber so nicht, sondern der Einfluss ist relativ groß und da fängt es sogar schon früher an, also eben nicht direkt beim Konsum von psychoaktiven Substanzen und Alkohol, sondern wie sorge ich generell dafür, dass ich mental ausgeglichen bin, ne? So sprich Work-Life-Balance. Tue ich was für mich und meinen Körper und meine Psyche, für meine sozialen Bedürfnisse, oder bin ich irgendwie in einem Hamsterrad und merke, ich komme abends gar nicht richtig runter, was mache ich dann? Also das sind so Fragen, die man sich als Eltern dann schon auch stellen sollte und ob man da irgendwie auch gesunde Lösungen findet und vorlebt.
sagt Maren Pletar, die Leiterin der Suchtberatungsstelle Release U21 in Stuttgart.
Drachen steigen bei Nacht, das ist augenscheinlich ein Ding. Andreas hat sich gemeldet. Andreas, hau raus.
Geht um euer Drachensteigen bei Nacht. Das ja. gibt es. Und zwar, es gibt sogenannte Drachenfeste. Die finden meistens irgendwo an der See statt, an der Küste. Und die machen dann wirklich Nachtflieg. Die haben dann ihre Drachen von innen mit LED beleuchtet oder mit Knicklichtern und lassen die dann an den Himmel.
Wie oh, cool.
Das sieht total klasse aus.
Das ist genau das, was Konzi gerade gesagt hat. Man könnte so Knicklichter noch an den Drachen machen. Aber das wissen wir nicht. Das ist ja fantastisch, Andreas.
Ja, ne, also wie gesagt, wenn er mal guckt im Internet, Drachenfeste irgendwie an der See, das ist teilweise europaweit. Mein Schwiegersohn ist da in so einem Team drin. Und wenn die dann, wie soll ich sagen, ne? Also wenn die nachts Fliegen machen, das ist schon interessant. Ne?
Okay, sieht gut aus wahrscheinlich.
Ne? Sieht klasse aus, ja. Ist ein Erlebnis.
SWR 3. Rocken oder zocken.
Wolltet ihr die Cranberries mit Zombie hören oder doch wieder den Überraschungssong aus dem Umschlag, wie eigentlich jeden Morgen? Rebecca, was ist rausgekommen wohl?
Heute Morgen wurde es wieder etwas spannender. Vielleicht lag es an gestern. So, aber so zwei Drittel, ein Drittel, das Ergebnis. Zocken.
Ja. So, was ist drin wohl?
Ich schaue. Nun.
Das ist, fängt schon gut an. Mhm.
Die Erpfenhauser Dorfmusikanten, der böhmische Traum.
Juhu!
Juhu!
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10.
SWR